Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Plattform-Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt. Heute wie alle vier Wochen einerseits mit mir, Rainer Markus Walter, und im FreeFM-Studio begrüßen wir heute zwei Frauen, die mit dem Ulmer Theater leben und arbeiten. Damit eine Produktion auf der Bühne ihr ganz eigenes Gesicht bekommt, sind nicht zuletzt auch witzige, historische, verrückte oder auch ganz klassische Kostüme nötig. Die Kostümbildnerinnen entwerfen diese und eine dieser fleißigen Zauberer, die die Entwürfe in praktische, tragbare und perfekt sitzende Kleidungsstücke verwandeln, haben wir heute hier bei uns, die Leiterin der Herrenschneiderei am Theater Ulm, Barbara Marquardt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Obwohl sie eine Frau ist, wird sie dennoch schon Kleider von Barbara wahrscheinlich mal angehabt haben, denn tatsächlich hat sie schon mal ein paar Mal die Männerhosen angezogen, als Hänsel in Hänsel und Gretel zum Beispiel oder als Octavian im Rosenkavalier. Sie ist Mezzosopranistin, wurde in Taiwan geboren und gehört seit der Spielzeit 2012-2013 fest zum Musiktheaterensemble des Theater Ulm. Willkommen, ich schaue. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Richtig.
Ich schaue.
Ja.
Okay.
Perfekt.
Barbara, kann eine Gewandmeisterin eigentlich noch völlig unbedarft Kleider shoppen gehen, ohne ständig eine qualitätsvolle Kontrolle durchzuziehen?
Ja, das kann ich schon. Ja? Also ins Theater gehen nicht. Also wenn ich auch in anderen Häusern bin, gucke ich mir immer die Kostüme natürlich als erstes an. Aber shoppen gehen, kein
Shoppen
Problem.
Gehen geht.
Ja.
Mhm. Da ist das, kann man die Qualitätskontrolle dann abschalten.
Ja.
Nicht sofort den Zaum aufmachen und
nee,
so. Ist das sauber genäht?
Ja, also es kommt natürlich darauf an, wo ich hingehe. Wenn ich zu H&M gehe, weiß ich, dass es was anderes ist, als wenn ich jetzt zum Reichmann gehen würde, da würde ich natürlich was anderes erwarten.
So, jetzt haben wir Schleichwerbung gemacht, gell?
Oh je.
Ich schau.
Ja?
Asiatische Namen haben doch eigentlich immer eine Bedeutung, oder?
Genau.
Deine auch? Was
mein
bedeutet
Name? Leider auch.
Leider?
Leider auch. Und aber mein Name ist ziemlich komisch, weil I ist leicht. Und Charles mir sagt, schöne Hände, dass du gut nennen können, aber das kann ich gar nicht gut. Also mein Gott. Und Stein ist mein Nachname, das heißt, Xi ist die Stein.
Okay, ist eine interessante Kombination.
Sehr interessante Kombination, mein Name.
Haben dir deine Eltern jemals verraten, warum sie dich so getauft haben?
Nee, also es ist eine lustige Geschichte, weil normalerweise wir nehmen den Namen immer von des Theater, also von Opas, dass sie für uns diesen Namen gegeben haben. Aber bei meinem Namen und meine Geschwister Name ist von einer, kann man sagen, der Zauberin, dass die nimmt meine, wann ich genau geboren diese Zeit und hat für meine Zukunft gut gepasst. Was gut ist, da hatte ich jede Wörter ausgesucht und
okay.
Das ist mein Name.
Ja. Oder bis jetzt hat er dir auch Glück gebracht, oder?
Ja, das ist eigentlich schon gut geholfen.
Okay, also mit euch beiden verbringen wir die nächste Stunde hier im Studio. Und bevor wir jetzt mit der Barbara über ihre Ausbildung, ihre Jugend und wie sie eigentlich dazu gekommen ist, Nadel und Faden hineinzunehmen, besprechen, hören wir jetzt nochmal Musik. Heute bei uns in der Theaterplattform die Leiterin der Herrenschneiderei am Theater Ulm, Barbara Marquardt. Barbara, hast du eigentlich als kleines Mädchen auch schon Kleider für deine Puppen geschneidert?
Ja,
ja?
Also ich habe ganz klassisch angefangen, für meine Puppen und Barbies zu nähen und per Hand. Also ich hatte keine Nähmaschine und dann hatte ich dann irgendwann mal von der Oma die Nähmaschine und dann immer 10 cm Stoff gekauft und
okay.
Irgendwie.
Kam da irgendwie, wer hat dir es beigebracht? Du hast gerade die Oma erwähnt, war es die Oma, die dich da irgendwie auf den Weg geführt hat?
Nee, das kam eigentlich von mir selbst. Also es hat mich jetzt keiner direkt hingeführt. Ich fand es einfach immer nur toll, irgendwie die Puppen anders anzuziehen. Und die Kleider waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, die es zu kaufen gab, oder waren auch viel zu teuer. Und da wollte ich das dann selber machen.
Okay, und das hat ist er dann gleich von Anfang an schon als kleines Mädchen so gut von der Hand gelaufen?
Nee, natürlich nee. Nicht. Aber also wenn ich jetzt die Sachen sehe, finde ich es gar nicht so schlecht, was ich da zusammengenäht habe. Ja, meine Mutter hat es aufgehoben und die haben jetzt meine Kinder gekriegt für ihre Puppen.
Okay.
Ich dachte, na, so schlecht ist es gar nicht, aber ja, es hat nicht alles geklappt und ich habe dann wirklich auch die Puppe auf den Stoff gelegt, außen rumgefahren und habe dann das zusammengenäht. Also kein Schnitt oder sonst irgendwas, aber es hat irgendwie funktioniert und ja.
Okay. Später dann Schule. Da gab es ja früher, ich weiß nicht, heute nennt sich das wahrscheinlich ganz anders, das klassische Fach Handarbeit. Mhm. Also hieß das zumindest, als ich in der Schule. Warst du eine gute Schülerin in Handarbeit?
Nein, Katastrophe.
Ich hab's geahnt.
Ich hab's gehasst. Stricken kann ich überhaupt nicht, häkeln geht eigentlich auch nicht, sticken ist auch nicht mein Fall.
Also das hatte man alles, ne?
Ja, ja, das war echt ganz schlimm. Also meine Mutter musste das dann immer fertig machen, weil ich...
Ehrlich?
Ja, ja, also das dauert mir einfach zu lang. Also das ist echt was, also stricken gerade, das, ich weiß auch nicht, da habe ich keine Muße dafür. Nähen, das macht mir nichts aus, da kann ich stundenlang vor mich hinsticheln, aber stricken oder häkeln, das dauert zu lang, bis man irgendwas sieht.
Und die Lehrerin hat es nie gemerkt, dass es nicht von dir war?
Naja, nee, eigentlich nicht. Es ging schon, aber mir hat es keinen großen Spaß gemacht.
Also hast du hier irgendwie so durchlaveriert.
Ja, ja.
Was wolltest du denn damals von Beruf werden? Wahrscheinlich meilenweit weg davon, oder wie?
Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, Prinzessin wollte ich werden. Aber,
Prinzessin?
Ja, aber...
da hättest du dir dann die eigene Kleider auch wieder nehmen können.
Wahrscheinlich, ja.
So Prinzessin-Kleidchen.
Ja. Oder Ballerina fand ich auch mal ganz toll. Also,
wäre ja auch ans Theater gegangen.
Ja, genau. Ne? Also Theater hat mich eigentlich schon sehr früh interessiert. Also,
hast du denn als Kind auch mal Theater genossen? Also weil du sagst, du...
Ja, also wir sind regelmäßig natürlich ins Weihnachtsmärchen mit der Schule gegangen. So der Klassiker. Ich habe in der Jugendgruppe habe ich Theater selbst gespielt. Einmal oder zweimal im Jahr haben wir dann irgendwelche Aufführungen gemacht. Und da bin ich das so ein bisschen reingekommen und fand es immer total spannend. Hm. Wenn dann irgendwie so ein Produkt dann auf der Bühne steht. Also so eine Vorstellung dann einfach.
Heute bist du Gewandmeisterin. Eine der Voraussetzungen für die Ausbildung zur Gewandmeisterin ist ja zunächst mal ein Gesellenbrief als Damen- oder Herrenmaßschneider oder ein Facharbeiterbrief in der Bekleidungsindustrie, habe ich nachgelesen.
Ja, okay.
Ich weiß
ja,
wow. Jetzt nicht gewusst. Welchen Weg bist du nach der Schule gegangen? Kam das gleich dann so?
Ich habe nach der 10. Bin ich auf die Fachoberschule für Mode und Bekleidung nach Frankfurt gegangen. Also ich habe in der Nähe von Darmstadt gewohnt, habe da dann meine Fachoberschulreife gemacht und danach habe ich eine Herrenschneiderausbildung begonnen und habe die dann 3 Jahre gemacht.
Und ganz klassisch im Betrieb, oder?
Im Staatstheater Darmstadt damals.
Okay, ja. Doch schon, okay.
Ja, ja, und damals waren noch sehr viele... alte Herrenschneider da, also es war ja mal früher ein reiner Männerberuf und ja, das war halt wirklich eine rein handwerkliche Ausbildung, die ich da genossen habe und das war schon sehr schön.
Also ich habe jetzt gelesen, der Gewandmeistertitel ist ein Hochschulabschluss. Vorgeschlagen wird auf der Seite des Deutschen Bühnenvereins, wie gesagt, da muss ich mich schlau machen, sowas weiß man, die Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Da warst du nicht,
nee,
oder?
Da war ich nicht, ich war in Hamburg. Also
da gibt es auch
eine. Ja,
also,
da gibt's auch
die
eine,
schlagen nur Dresden vor, habe ich gedacht, gibt es nur eine in Deutschland, oder?
Nee, die macht ein bisschen eine andere Ausbildung. Also Dresden geht 4 Jahre, man hat dann, ja, ich glaube, Hochschulabschluss und man ist auch Designer und Gewandmeister und ich weiß nicht, was noch alles. Und in Hamburg, die Schule geht 2 Jahre und man hat dann nur seinen Gewandmeister, beziehungsweise dann auch noch den Handwerksmeister kann man dann auch noch mitmachen. Also das hat man dann beides zusammen.
Mhm. Und wie war das dann bei dir? Wie ist das dann da weitergelaufen?
Also ich war, nach den Gesellenjahren habe ich dann noch 2 Jahre, nach der Ausbildung habe ich noch 2 Jahre gearbeitet, auch in Darmstadt. Also ich bin zum Glück übernommen worden. Und bin dann habe einen Schnittkurs in München gemacht und bin danach nach Hamburg auf die Gewandmeisterschule. Also damals, als ich das gemacht habe, habe ich von Dresden eigentlich jetzt noch gar nicht so viel gewusst, aber das wäre auch nicht mein Weg gewesen. Also,
aber ich denke mir, ich will die jetzt nicht älter machen, als du bist, um Gottes Willen, aber wahrscheinlich war damals auch Ostdeutschland noch gar nicht so
stimmt, das war nicht, genau.
Nehme ich mal an, wenn dann gerade erst frisch.
Ja, genau, also von der Schule, das war irgendwie jetzt kein Thema für mich. Also ich wusste nur von Hamburg und habe dann auch 2 Jahre die Ausbildung gemacht und bin... nach der Ausbildung zum Gewandmeister habe ich dann meine erste Stelle hier in Ulm gekriegt und bin dann auch hier hängen geblieben.
So schnell ging das schon. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück nach Hamburg. Was hat man denn eigentlich für Fächer, wenn man diese Ausbildung macht?
Man hat natürlich historischen Schnitt, das ist ganz wichtig, weil natürlich auch im Theater das verlangt wird, dass man historische Kleider machen kann, also von Renaissance über Biedermeier und auch Neuzeit. Also das ist ein großer Schwerpunkt, dann natürlich auch moderner Schnitt, Dramaturgie auch, Hut- und Kopfputz, Bearbeitung von Materialien, also dass ich auch weiß, was kann ich mit dem Stoff, wie kann ich den verändern, die Oberflächenstruktur, Englisch, Deutsch, Mathe, ganz normal, das ganz Klassische.
Okay.
Zeichnen, Kunst,
Also zeichnen dann aber auch Mode zeichnen.
Ja, Mode zeichnen, also, ja, Figurinen zeichnen.
Du brauchst
Kostümkunde natürlich, ganz wichtig.
Und du brauchst diese vielen Sachen wahrscheinlich heute doch auch alle noch, also umsonst gelernt,
nee,
oder?
Nee, ist nicht umsonst gelernt. Also man braucht das wirklich alles. Also ich würde jetzt nicht sagen, wie jetzt bei der Schule, wo dann doch so Fächer dabei waren, wo ich dachte, das brauche ich ja nie wieder. Aber das kann ich jetzt alles gebrauchen. Und ich habe auch noch meine ganzen Unterlagen von der Schule.
Also, hast du mal alle aufbehalten? Guckst du mal ab und zu tatsächlich noch rein?
Ja.
Sind's
also
dann so,
ich bin da jetzt auch gerade in historischen Sachen jetzt nicht so sicher in manchen Sachen. Dann muss ich einfach, weil es einfach auch nicht so oft verlangt wird, muss ich nachgucken, wie war da eigentlich die Schnittführung, was ist das Besondere zum Beispiel am Biedermeier gewesen, wie muss ich das jetzt umsetzen, wenn es verlangt wird von den Kostümbildnern.
Und dann bist du in Ulm gelandet. Jetzt habe ich eins noch vorab gar nicht abgefragt. Bist du denn aus der Gegend von Ulm?
Nee,
oder wie kam es?
Ich komme aus Darmstadt, also aus der Nähe von Darmstadt, aus dem Odenwald. Und bin nach Ulm gekommen, weil ich da einfach die Stelle gekriegt habe. Es ist natürlich nicht so einfach, eine Gewandmeisterstelle zu kriegen, weil die Leute sitzen natürlich dann erstmal auf dieser Stelle, wenn die dann da sind. Also so einen großen Wechsel gibt es da nicht in den Stellen. Man bleibt da eigentlich schon erstmal. Also weil man muss, das Lernen fängt eigentlich erst nach der Schule an. Das ist einfach so, dass man auch eine Sicherheit kriegt oder auch weiß, was man machen muss. Und wenn es wirklich das ist, was man machen will, dann bleibt man da eigentlich auch dabei. Also man wechselt da nicht ständig. Von,
also nicht so wie die Schauspieler, die quasi von Theater zu Theater ziehen, oft mit dem Intendanten.
Ja. Nee, das ist bei den Gewandmeistern eigentlich eher nicht so.
Ist das allgemein bei den Handwerkern so?
Ich denke schon, dass es so ist. Also man kann natürlich auch mit dem Gewandmeister, kann man auch zum Fernsehen gehen oder zum Film oder als Stylist arbeiten. Also es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten. Also es ist jetzt nicht auf Theater fixiert. Also viele sagen dann einfach auch, jetzt auch in meiner Klasse damals, also ich möchte um Gottes Willen nie wieder ins Theater. Das ist dann machen sie was anderes. Aber es gibt viele Möglichkeiten, die man auch noch machen kann. Mhm. Aber wenn man erstmal am Theater ist, dann bleibt man meistens auch dabei.
Hast du jemals an Fernsehen gedacht oder an Film?
Ich habe mal dran gedacht, weil es ist, ich glaube, ein komplett anderes Arbeiten als am Theater. Erstens von den Arbeitszeiten her, man arbeitet viel intensiver dann an der Produktion, kriegt natürlich auch mehr Geld. Aber es hat sich dann auch nicht ergeben und das war dann auch okay so.
Jetzt fühlst du dich ja auch in Ulm wohl.
Ja, ja.
Und was du da so tust und wie es dann in der Werkstatt zugeht, darüber wollen wir dann in der nächsten Runde reden. Plattform auf Radio Free FM. Barbara Marquardt ist Gewandmeisterin am Ulmer Theater und heute eine der beiden Theatermenschen, die wir in der Plattform vorstellen. Nachdem wir nun wissen, welchen Weg du gegangen bist, reden wir jetzt doch einfach mal über deine Arbeit. Du bist Gewandmeisterin am Theater Ulm. Bist du dort die Einzige mit diesem Titel?
Nein, meine Kollegin in der Damenschneiderei ist auch noch Gewandmeisterin. Also aber sonst in der Herrenschneiderei bin ich die Einzige, ja.
Da gibt es quasi für diese beiden Abteilungen jeweils einen. Bist du dann irgendwie auch so ein bisschen der Chef?
Oder? Von der Herrenschneiderei ja, aber ich habe nochmal eine übergeordnete Chefin, also die ist dann für die Gesamtkostümabteilung zuständig. Aber ich bin sehr autonom, muss ich sagen. Also ich fühle mich da sehr wohl und ich habe sehr viel Freiheiten. Und auf was es ankommt, ist einfach, dass die Sachen zur ersten Hauptprobe ist für uns der Stichtag fertig werden. Und falls es mal nicht klappen sollte, dann wäre es natürlich echt ein Problem. Und ich denke mir, da wird sich dann auch meine Chefin dann auch eher reinhängen. Aber wir werden immer fertig und deswegen ist es...
Gute Mannschaft.
Ja, es läuft gut.
Wie stark ist denn die Trennung zwischen Damen und Herren? Sitzt ihr nicht in der gleichen Werkstatt?
Nee, also wir haben den Fundus dazwischen, so ein kleiner Gang und es ist wirklich eine separate Werkstatt.
Fundus klingt aber nicht nach einem kleinen Gang.
Ja, der Gang ist sehr schmal, deswegen
und
klein.
Links,
aber
links und rechts zugehangen mit,
mit Kostümen, Klamotten. Ja, zu Tausenden hängen die da.
Wie oft könnt ihr auf alte Sachen zurückgreifen?
Schon relativ häufig. Also wenn es jetzt gerade große Produktionen sind mit Chor, E-Chor, Statisterie, dann das können wir nicht alles neu anfertigen und dann wird natürlich zurückgegriffen. Es ist auch oftmals gewünscht, dass es wirklich schon Fundusklamotten sind. Also die haben dann natürlich auch eine ganz andere Patina, als wenn es jetzt so aus der Werkstatt kommt. Also frisch genäht.
Ja,
genau. Und das wird ja auch oft verlangt. Also wir haben auch Kostüme im Fundus hängen, die sind bestimmt 100 Jahre alt, also das kriegt man gar nicht neu genäht. Ja,
okay.
Also durch Spenden oder ich weiß nicht, die hängen da einfach schon, die sind wirklich so Gehrig oder sowas, sind zum Teil Originalsachen, die sind bestimmt 100 Jahre alt zum Teil. Also ist natürlich auch schwierig, das passt heute kein Mensch mehr, also die Ärmel sind zu eng, das Kreuz ist zu schmal, weil da merkt man doch sehr, wie sich die Menschen verändert haben im Laufe der Zeit. Also, aber es ist einfach wirklich museumswert, was da zum Teil hängt und das ist schon auch toll.
Das finde ich interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, ich bin davon ausgegangen, dass alles neu, also in Anführungszeichen neu ist.
Nee, also der Fundus ist ja schon seit Jahrzehnten wird er aufgebaut und dann alles, was abgespielt ist und was noch so einigermaßen in Ordnung ist, kommt natürlich in Fundus. Und dann bleibt es auch hängen. Manche Sachen werden öfters gebraucht, wie jetzt so Klassiker wie Fräcke oder schwarze Hosen, Smokings. Aber jetzt so gerade Gehröcke oder historische Kostüme, also die sind wirklich zum Teil richtig alt. Und dann muss man halt gucken, gibt man die jetzt wirklich raus auf die Bühne, weil das hält es wahrscheinlich nicht durch. Oder man sagt halt, okay, ich gucke mir das jetzt an, wie haben die das gemacht damals und ich nehme da den Schnitt ab oder die Verarbeitung gucke ich mir an, dass ich das so ungefähr hinkriege, wie das auch damals ausgesehen hat.
Entworfen werden die Kostüme ja vom Kostümbildner.
Ja.
Ist das Verhältnis zwischen Bildner und Gewandmeister immer ein harmonisches oder geht da auch manchmal was einfach nicht?
Es ist meistens harmonisch, also man ist natürlich schon darauf bedacht, dass das funktioniert zwischen Kostümbildner und Gewandmeister, aber manchmal funktioniert es auch nicht. Also wenn der Kostümbildner irgendwas will, was wir nicht leisten können, also sei es jetzt von der Zeit her oder vom Geld her, von unserem Etat, dann muss man natürlich auch sagen, oh, tut mir leid, das können wir nicht mehr nähen oder das können wir nicht machen oder der Regisseur, also der Kostümbildner ist ja dem Regisseur unterstellt, also es ist sehr stark hierarchisch, die Struktur, und wenn jetzt der Regisseur sagt, nee, also er möchte jetzt was komplett anderes oder ihm ist jetzt nochmal eine Woche vor der HP1 was eingefallen, was er jetzt komplett anders haben will, dann muss der Kostümbildner zum Gewandmeister und das dem irgendwie sagen, also es tut mir leid, ihr habt da zwar schon was gemacht, aber das können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Und das ist natürlich dann immer so, okay, gut, dann muss man halt gucken, entweder man kann es nochmal neu machen oder anders machen oder man kann es kaufen oder, und da kann es manchmal ein bisschen schwierig werden, aber eigentlich klappt das immer ganz gut. Also ich habe das jetzt noch nie erlebt, dass man dann nicht mehr miteinander gesprochen hätte oder so.
Also ihr habt euch noch nicht die Köpfe angeschlagen?
Nee, das bei uns zum Glück nicht. Also
ein harmonisches Theater. Den Eindruck gewinnt man immer, wenn man hier diese Sendung hört. Ihr habt euch ja doch alle sehr lieb. Ne? Es werden ja bestimmt gerade auch für Hauptrollen, denke ich mal, ganz spezielle für den jeweiligen Darsteller die Kleider dann einfach entworfen oder respektive zugeschnitten. Kann der Schauspieler da eigentlich auch ein bisschen mitreden oder muss er hier seine Eitelkeit beiseite legen?
Also eigentlich ist es so, dass er nicht mitreden kann. Also es wird wirklich vom Kostümbildner entworfen. Wir suchen dann zusammen die Stoffe raus und dann sieht es ja eigentlich der Künstler das erste Mal bei der ersten Anprobe sein Kostüm, und es kommt natürlich schon echt vor, dass der Künstler dann sagt, oh Gott, nee, es ist total scheiße oder es gefällt mir überhaupt nicht, und dann muss man halt gucken, inwieweit kann man da entgegenkommen, das natürlich schon. Also man arbeitet nicht gegen die Künstler, also es wäre wirklich verkehrt, weil die müssen auf die Bühne, die müssen sich da drin wohlfühlen. Und ich glaube, das Kostüm ist schon sehr wichtig, und wenn das nicht funktioniert, wenn die immer nur dagegen arbeiten und sich da nicht wohlfühlen, dann funktioniert das auch nicht auf der Bühne. Dann sieht das auch nicht gut aus. Und deswegen guckt man natürlich dann schon, aber im Prinzip erstmal nicht. Also sie haben kein Mitspracherecht erstmal. Hm.
Ihr habt ja häufig auch mit historischen Kostümen zu tun. Du hattest das vorher auch schon angesprochen, dass das auch Teil der Ausbildung natürlich war. Jetzt gibt's da immer schon Vorlagen oder Schnittmuster, an die ihr euch anlehnen könnt, oder musst du dann auch selbst mal ans Reißbrett und deine alten Schulkenntnisse rausholen und mal wieder was entwerfen?
Also ich mache eigentlich immer neu die Schnitte, also jedes Mal.
Okay.
Ich habe jetzt zum Beispiel für einen Chor habe ich so Grundschnitte, die kann ich dann immer wieder leicht variieren, je nachdem was verlangt ist. Aber eigentlich mache ich für jede Produktion, fange ich wieder von vorne an und mache dann die Schnitte neu.
Okay. Und, ja. Behältst du nicht irgendwie auf einen dicken Ordner und sagst, jetzt nehme ich mal wieder die, oder ist das dann so ein bisschen die Herausforderung?
Doch, ja, also mir macht es ja auch Spaß. Ich mache ja wahnsinnig gern Schnitt. aber ich nehme auch alte Schnitte, also ich habe einen ganzen Kleiderständer voll, wo meine alten Schnitte draufhängen, wo ich dann die auch nehmen kann und abändern kann, wie ich es jetzt halt wieder brauche. Also wenn ich so einen Grundschnitt habe, dann kann ich die natürlich ändern und den kann ich dann auch benutzen. Aber meistens mache ich es neu. Hm. Das ist dann so mein Ehrgeiz auch.
Was da jetzt gerade im Hintergrund so prasselt, ist der Regen. Hört ihr das auch? Ja, wow. ich habe mich gerade gewundert, ob unsere Leitung nicht in Ordnung ist. Deswegen bin ich gerade so drüber. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir durchaus schon auch mal zu lustigen beziehungsweise zu relativ skurrilen Momenten bei der Anprobe kommt. Möchtest du einen solchen mit uns teilen?
Oh je.
Aus dem Nähkästchen plaudern. Du musst ja nicht sagen, wer es war.
Naja, ich kann jetzt zum Beispiel von Ichao, also die war ja jetzt schon öfters bei mir.
Da lacht
immer,
sie.
Immer wenn ich, wenn Frauen Hosenrollen, also das heißt bei uns Hosenrollen, also wenn die Männer spielen, dann kommen sie zu mir. Es ist natürlich auch genau umgekehrt, wenn Männer Damen spielen, kommen die in die Damenschneiderei. Und also Ichao war jetzt für Rosenkavalier bei uns. Und ich habe den Schnitt gemacht für sie, also es war auch so eine Art Gehrock, Kött, irgendwie sowas. Dann hat man die erste Anprobe, ich ziehe das Teil an und denke nur so, oh scheiße, das hat ganz furchtbar ausgesehen. Die Schau war auch so, oh, total schrecklich. Die Kostümbilderin war auch sehr, und ich habe dann, also ich kann da überhaupt nichts mehr machen, weil da war eine Naht drin irgendwie quer und da ging überhaupt nichts mehr zu machen. Dann habe ich gedacht, okay, also dann treffen wir uns nochmal in 2-3 Tagen, ich mache das nochmal neu. Ich hatte auch noch genug Stoff, Material, und dann probieren wir nochmal was anderes aus, weil das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und sowas passiert natürlich dann auch. Also das ist halt dann, und dann, ja, muss man halt dann nochmal ändern.
Ach, schon mal was gerissen gleich bei der ersten Anprobe?
Ja, 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 klar, ja, ja. Aber da ist ja noch gut, wenn es bei der ersten Anprobe...
Ich meinte jetzt nicht dich, um Gottes Willen.
Ja, solange sie noch in der Schneiderei sind, macht das mir nichts. Aber wenn es natürlich bei der ersten Hauptprobe dann gleich macht, und das kommt schon ab und zu mal vor.
Die Herren dann in der Zwischenzeit voluminöse geworden sind.
Ja, das auch. Oder irgendwie, was weiß ich, einen komischen Auswärtsschritt machen und dann reißt es im Schritt und dann so... Oh, das hört man natürlich bis in die letzte Reihe, dieses Geräusch. könnte ich im Sitz versinken. Das ist auch noch alles okay. Also wenn es nicht bei der Premiere passiert oder während der Vorstellung, dann kriegt man das auch noch hin.
Okay, Barbara, dann entlasse ich dich jetzt mal nach der ersten halben Stunde und wende mich in der nächsten Runde der Ichao zu. Da bin ich mal gespannt, was sie mir erzählt, über welchen Weg sie eigentlich zu uns nach Ulm gekommen ist. Die Plattform auf Radio Free FM. Wie alle 4 Wochen haben wir Akteure aus dem Theater Ulm zu Gast und sie erzählen uns über sich und über ihre Arbeit. Erstaunlich und schön dabei ist, hier ruft jetzt wieder jemand an, wie groß die Ländervielfalt in den mittlerweile 16 Ausgaben geworden ist. ich habe es echt mal nachgeguckt, bisher waren dabei Künstler und Arbeiter aus Korea, Italien, der Türkei, England, den Vereinigten Staaten, der Schweiz und der Ukraine. Und heute kommt jetzt noch ein weiteres Land dazu, und zwar Taiwan mit der bezaubernden Ichuao Shi. Wie wird es eigentlich der Nachname Shi Yi gesprochen?
Shi, also komplette Name heißt eigentlich Shi Yi Tao.
Shi Tao, okay.
Ja, genau.
Ja, das ist für uns Europäer immer so nicht so ganz ersichtlich.
Ja.
Bist du eigentlich ab und zu noch zu Hause in Taiwan?
Ja, eigentlich oft. Also ich fliege mindestens pro Jahr einmal, und manchmal, wenn ich auch Konzert oder Oper in Taiwan zu singe, dann fliege ich höchstens dreimal im Jahr.
Okay.
Ja.
Die ganze Familie lebt dort noch?
Ja, die leben noch in Taiwan, im Süden Taiwan, also eine große Stadt, aber nicht Hauptstadt wie Taipei.
Okay.
Ja.
Wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang zurückgehen, welche Kindheitserinnerungen hast du von deinem Heimatland? An was denkst du in erster Linie, wenn du an Taiwan zurückdenkst?
Mein Land, also Taiwan ist ein, also wenn du diese Google, dieses Schaum, das eigene Taiwan ist ein schmale Insel, und was man normal Image von Taiwans vorher Zeit ist, man nimmt die immer Formosa, und das heißt das schöne kleine Insel heißt, ja. Und
ist das die Erinnerung, die du auch hast?
Ja,
eine,
das ist eigentlich für mich schon uns immer, also wir haben meistens was unsere später haben, ist immer schöne Sommerzeit, und es ist heiß in diesem Land, und auch so wie in Hawaii, also ist immer das ganze Jahr so heiß. Wir haben auch vier Zeiten, Winter haben wir auch, aber es ist irgendwie nicht so kalt so wie in Deutschland. Es ist ganz angenehm.
Winter heißt aber bei euch nicht Schnee, oder?
Nein, das kommt gar nicht. Also Winter für uns, für ungefähr 7 Grad ist schon sehr kalt. Okay. Und Normaltemperatur in Winterzeit so 15 bis 20 ungefähr. Ganz angenehm, kann man so sagen.
Mhm. Ja. Es gilt aber auch als eine der erdbebenreichsten Regionen der Welt.
Genau. Also
das
so oft.
Ist das, wenn man dann dort lebt, wie du als Kind dort auch aufgewachsen, ist das schon quasi eine Normalität, dass die Erde
also
immer wieder bebt?
Also für uns ist wirklich eine Normalität geworden. Aber es gab auch ein paar Mal sehr schlimmer die Dinge. Das war auch, ich glaube, es war 1998 sowas, und so auch viele große Gebäude, die untergefallen und auch kaputt gegangen, und viele Leute so auch gestorben. Und für uns eigentlich sehr normal, das Kleinen, das bewegt, das ist normal für uns. Ja.
Wann und wo bist du denn mit dem Gesang in Berührung gekommen? War das schon zu Hause?
Ja, also ich bin einfach so wie normal Asienkinder, dass ich anfangen Klavier gelernt, und später habe ich im Chor angefangen zu singen in Schule und habe einfach den Lust, so weiter diesen Weg zu gehen. Und ich meine, als Beruf zu nehmen, das habe ich damals, so als Kinder war, hatte ich auch nicht so viel gedacht. Und bis in Schulzeit habe ich einmal dieses Theater Tosca von große Sängerin so Carla gesehen, so boah, ist echt geil. Ich habe erstmal die Idee, vielleicht soll ich die Klassikmusik gehen soll, dann habe ich so angefangen, richtig Klassikgesang angefangen zu studieren und lernen.
Jetzt hast du gerade eigentlich einen ganz entscheidende Bemerkung gemacht, da wollte ich jetzt auch drauf raus. Du hast gesagt, du hast die Tosca zu Hause gesehen, heute singst du Bizet, Offenbach, Ravel, Mozart, Wagner. Wie nahe bist du diesen Komponisten in deiner Jugend in Taiwan gekommen? Du hast jetzt gesagt, du hast die Tosca gesehen.
Genau.
Ging das noch weiter dann auch mit dem Chor? Weil ich nehme mal an, dass die Musikausbildung als solche sich doch vielleicht ein bisschen unterscheidet, oder?
Ja, das schon, weil als ich in Chor angefangen, natürlich haben wir immer viel so Chorstück haben wir gesungen, und es ist einfach dieses Gefühl, dass ich alleine auf der Bühne stehen möchte. Und das hat eigentlich das angefangen. Das ist, okay, weil soll ich als ein in diese Weg weiterziehen? Und natürlich in Taiwan, ich meine, wir haben ein Opernhaus, und wir hören auch viel Oper oder tolle Sängerinnen, die kommt aus aller Welt, und so zum nach Taiwan so ein Konzert zu singen, und das haben wir im Info. Das können wir auch den Leute sehen, und dass die hören, und da einfach habe ich die Idee, dass ich meine, also ich liebe singen, deswegen, also einfach ist nicht so entscheidend, so einfach immer nur probieren. Dann bin ich einfach weiter hier gekommen.
Weitergegangen. Du hast sowohl den Bachelor als auch den Master in Taiwan noch absolviert. Genau. Worin unterscheidet sich ein Musikstudium in Asien von dem in Europa? Gibt es da Unterschiede, meinst du?
Ja, also in Bachelorzeit in Taiwan, wir müssen auch die Musikwissenschaft und alle Theorie unterrichten, auch wir müssen alle als Basis diese Unterricht alles schon nehmen. Und das haben wir angefangen und im Master haben wir mehr Fokus auf Gesangfach und vielleicht auch Liederkurse haben wir auch und Oper und Szenisch, Schauspiel, alle muss man auch in der Schulzeit auch lernen. Und was finde ich, ist der Unterschied zwischen Europa und Taiwan ist, dass man in Europa, wenn man in Musikhochschulen steht, das muss man wirklich nur Fokus auf Gesang. Und es ist wirklich ein Fach, dass du in diesem Fach bleiben soll, Beispiel, es gibt sehr gute Abteilung, ist Abteil von jeder. Es gibt Gesang, Liederklasse oder Oper. Und das heißt, wenn du Gesang ist, dann musst du Oratorium alle lernen und Lieder auch und Oper natürlich auch. Aber wenn du nur in Liederfach, dann du lernst einfach nur Lieder und Oper ist auch Fokus nur Oper aller große Rolle, keine Rolle, das was du einfach lernen, studieren müssen.
Jetzt habe ich aber, Entschuldigung, ich muss jetzt nachhaken, du hast jetzt diese starke Fokussierung, hast du jetzt auf Asien bezogen oder auf Deutsch, auf Europa?
Meine?
Du hast gerade gesagt, der Unterschied wäre diese Fokussierung.
Genau.
Diese Fokussierung findet die bei uns statt oder in Taiwan statt? Okay, ich glaube, du hast mich jetzt nicht verstanden. Das ist auch nicht so schlimm. Wir hatten im Vorfeld gesagt, wenn wir an einen Punkt kommen, wo es einfach mit dem Deutschen nicht ganz so hinhaut, dass du das verstehst, dann lass mal es einfach. Das ist auch vollkommen okay. Ich stelle dir jetzt nicht nochmal irgendeine unmögliche Frage, sondern ich springe jetzt einfach mal weiter. Oder ich frage jetzt, wie und wann kam eigentlich der Sprung nach Europa?
Also das ist die Idee, warum bin ich nach Europa gekommen. Ja. Also eigentlich meine erste Ziel eigentlich ist nach USA gehen. Also es ist, ich meine, für uns ist es ganz normal als Taiwanese, dass wir denken auch so, ich weiß nicht, wir haben, als wir Kinder waren oder als wir Studienzeit, haben wir mehr Info über USA bekommen, wie man dort studieren in Universität. Deswegen, als Anfang habe ich wirklich tatsächlich gedacht, dass so wie alle Musiker, dass wir wirklich nach USA gehen. Aber es war auch einmal, ich glaube, es war 2005 oder 2004, habe ich eine Stilleiter, also der ist der Vocal Coach aus Kiel Theater in Deutschland. Und damals haben wir zusammen die Wahlchöre gearbeitet. Und ich habe den einfach zufällig gefragt, ob man auch in Deutschland irgendwie, wie läuft diese Kunst und die Theaterjob in Deutschland, wie man laufen und so, ist zwischen Taiwan und Deutschland ein großer Unterschied. Und er hat mir auch ganz genau gut erzählt, was die funktioniert, wenn als ein Sänger oder Sängerin, dass sie in Theater arbeiten, die Möglichkeiten, diese alle Dinge. Dann habe ich so Lust bekommen, dass wir jetzt solche doch mal nach Deutschland kommen. Ich meine, also es gibt viel Theater in Deutschland und als eine Sängerin, ich glaube meistens die Traums, die auf der Bühne zu stehen. Und Taiwan ist eine Insel und ich meine, wir haben auch unsere Theater, aber es gibt nicht so viel Theater in Taiwan. Und wir, jeder Sängerin, wir kriegen auch nicht so gute Chancen wie jeder, auf jeder Bühne zu stehen. Deswegen habe ich gedacht, dass so, ja, vielleicht soll ich mal nach Deutschland kommen und das etwas probieren.
Das hast du gemacht?
Ja, das habe ich gemacht.
Bist du gleich nach Ulm gekommen oder
Ich war nach meiner Masterstudium, das war 2007 und ich habe einfach entschieden, dann muss ich natürlich die Sprache anfangen zu lernen, weil Deutsch sehr schwer ist und habe ich, also 3 Monate Deutsch gelernt und habe ich, meine erste Stadt war Hamburg, wegen Deutsch, also habe ich in Hamburg so Deutschsprache wieder 3 Monate gelernt, um für die Masterprüfung an den Hochschulen so alle vorbereiten. Dann die eigene erste Stadt war war Hamburg und später bin ich nach Trossingen gegangen.
Nach Trossingen?
Ja, genau, den Schwarzwald Trossingen.
Okay, und dann letztendlich irgendwie mitbekommen in Ulm.
Ja, also es war auch lustig, weil in Ich finde es eine gute Sache, was man in der Musikhochschule in Deutschland, dass die, wir haben immer diese Regisseur oder Lehrerin, die arbeiten auch gleichzeitig im Theater. Und wir haben irgendwie Kontakt durch und dass die mit Theater etwas zu tun oder vorsingen kommen. Und damals meine Vocal Coach war Michael Weiger. Und er hat gesagt, also in Theater oben, die brauchen eine Mercedes in Carmen.
Okay.
Und das habe ich früher in Taiwan auch gesungen. Und er meinte, ja, so, ich hoffe, also, sollst du mal probieren. Dann, er hat für mich einfach organisiert und ich bin durch ihn in Theater oben gekommen, so für Vorsingen gekommen.
Ja. Tja, und jetzt bist du in Ulm hängen geblieben und
genau,
aktuell.
Also, eigentlich, ja, schön.
Aktuell zumindest.
Ja, ja.
Come on, buddy, get with the beat. Die Plattform auf Radio Free FM. Es war Dschungelbuch. Ihr habt es dann doch erkannt, wahrscheinlich auch zu Hause. Sag mal, kennt man das Dschungelbuch in Taiwan auch?
Also, die Musik kenne ich, aber den Namen muss ich kurz suchen in meinem Kopf. So, ja, also Musik kenne ich.
Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch eigentlich heißt.
Aber ich habe als Kinder war, haben ja immer also, Englisch gehört.
Ja, und dann eben auch die Walt Disney-Verfilmung, ne?
Ja,
wahrscheinlich.
Ja, ja,
okay.
Ja, ja.
Ishuao ist heute einer der beiden Vertreter des Theater Ulm. Mit der habe ich jetzt zuletzt gerade über ihren Sprung nach Europa und den Weg nach Ulm gesprochen. Seit 2012 gehörst du nun zur festen Besetzung des Musiktheaterensembles und lebst hier. Wie nah ist dir Ulm inzwischen gekommen? Fühlst du dich wohl hier?
Eigentlich schon. Also ich meine, Ulm ist auch nicht so riesig große Stadt, aber ich finde es schön, weil kann man alles hier finden. Und Hauptsache, ich finde es, was noch guter ist, weil ich meine Kollegin, dass die im Theater sehr nett ist. Weil ich meine, ich bevor ich hierher kam, ich kenne niemand in Ulm. Ich meine, ich habe keine Kollegen hier oder Schulfreunde auch gar nicht. Und eigentlich bis jetzt, seit knapp 2 Jahren, bin ich sehr wohl.
Wo hältst du dich denn so am liebsten auf, beziehungsweise hast du neben dem Beruf eigentlich auch noch Zeit für Hobbys oder hast du überhaupt Hobbys?
Also bei mir ist es ein bisschen langweilig, ich meine, ich habe auch nicht irgendwie anders Hobbys, aber wenn ich Zeit habe und es schönes Wetter ist, ich laufe gerne und spazieren gerne, auch alleine irgendwo hin in die Nähe gehen oder an Donau so spazieren, das ist mein einzige Hobby, kann man sagen.
Ja. Naja gut, das ist, also du lebst, du gehst eigentlich in deinem Beruf auch auf, in deiner Leidenschaft zum Gesang.
Ja,
das ist,
genau.
Der Deutsche an und für sich, der geht ja sehr gern asiatisch essen, insbesondere auch chinesisch. Hast du ja bestimmt auch schon ausprobiert. Jetzt würde mich mal interessieren, findet sich in den deutschen Restaurants tatsächlich die Authentizität wieder, die du, eine Authentizität wieder, die du kennst, oder ist Taiwan dann doch was ganz was anderes?
Also bei taiwanesischer Essen ist eigentlich sehr ähnlich Essen mit chinesischer Essen. Und wir essen auch viel so Maultasche oder Nudeln, Reis, solche Zeug. Und also ich meine, es schon schmeckt, ist schon ein bisschen nach mehr Süßgefühl. Und ich finde eine lustige Sache, dass sie in Deutschland, wenn ich jedes Mal verschiedene chinesische Restaurants besuche, also meistens die Chefin oder den Kocher, die sind nicht Chinesen. Warum? Ich frage mich jeder deutsche Freunde, warum? Dass die meistens sind Thailänder, aber die haben ein chinesisches Restaurant oder Vietnamesen. Und die können chinesisch essen, aber das schmeckt, tut mir leid, also es schmeckt ein bisschen anders als wir in Taiwan oder in China.
Das wollte ich hören.
Ich finde es ein lustiges Gefühl, eine lustige Frage. Ich frage, warum eigentlich überhaupt, warum?
Ja. Ich gehe aber wahrscheinlich mal davon aus, dass viele deutsche Restaurants irgendwo auf der Welt auch ganz anders. Also ich weiß nicht, wie Kässpätzle in Taiwan schmecken. Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich auch nicht so wie bei meiner Mutter zu Hause.
Ja, das ist so lustig, weil in Taipei es gibt schon viel Deutsche und es gibt auch die Deutsche, diese Sauerteig, solche Brot, solche Bäcker haben wir auch. Mhm. Und natürlich, was man, wenn man denkt, also typische deutsche Essen, Sauerkraut, Wurst und Schweinehaxen. Und das Zeug in deutscher Restaurant, in Taipei kann man gut finden. Es ist wirklich schönes Finden und es schmeckt wirklich knapp ähnlich.
Okay.
Mit Deutsch. Alle Dinge, die kommen aus Deutschland, sogar Bier. Also ich meine, ist schon okay für mich, für meinen Geschmack ist es schon gut. Ich habe ein paar deutsche Restaurants in Taipei besucht, das war eigentlich gut. Aber Brot ist völlig anders. Weil
okay.
Also Asienbrot ist ein bisschen mehr weich Richtung, aber in Deutschland ist es ein bisschen härter und fester.
Jetzt haben wir uns am Essen festgefressen.
Entschuldigung.
Nein, überhaupt nicht. Essen ist was super Schönes, das ist aber natürlich auch so ein Grundbedürfnis. Aber ich wollte ja noch was, ganz anderes sehen und ich sehe, uns rennt die Zeit davon. Aber eine Geschichte wollte ich jetzt unbedingt einfach noch dich fragen. Ne? Du bist Mezzosopranistin.
Genau.
Ja, jetzt gehe ich nochmal völlig weg. Kannst du mir mal erklären und unseren Hörern, was das eigentlich genau bedeutet?
Also Mezzosopranisten ist, wenn man mit Sopranisten vergleichen, Mezzosopranisten, unsere Stimme ist ein bisschen, sag mal, breiter. Und unsere Stimmlage, wenn man Mezzosopranisten hört, ist wir ein bisschen tiefer, niedriger als Sopranisten. Aber das heißt, dass das nicht heißt, dass wir kein Hör haben. Das heißt, wir müssen mindestens bis also hoch C klingen, das ist unsere meisten normale Lage. Und tiefer müssen wir noch tiefer als normal Sopranisten. Ich meine, und bei unserer Lage sind noch mehrere Richtungen nach tiefer, aber höher auch. Aber vielleicht nicht so hoch, so wie Sopranisten. Und meiste Mezzosopranisten, unsere Stimme ist ein bisschen breiter, ein bisschen dicker und ein bisschen runder auch.
Darf ich mal ein paar Takte hören?
Soll ich mal vorsingen?
Ja, komm.
Und was soll ich singen jetzt?
Was dir gerade durch den Kopf geht.
Ah, okay. Dann vielleicht singe ich so
Musst eine nicht lange, nur ein bisschen.
Okay, nur ein Satz,
nur ein bisschen.
Okay. Una voce poco fa qui nel cor mi ritornò.
Wunderschön. So, das wollte ich. Wollte
okay,
gar nicht. Ich wollte jetzt nicht, dass du mir hier die komplette Arie runterreißt, sondern nee. Dankeschön.
Bitteschön.
So, ich wollte jetzt eigentlich im Prinzip noch Musik spielen und dann nochmal mit euch beiden reden, aber wir sind so spät dran, dass ich jetzt einfach sage, wir machen jetzt noch eine schöne Schlussrunde.
Ja.
Ich wollte das jetzt auch nicht so abwürgen oder so, aber Barbara, an welchen Kleidern arbeitest du gerade, für welches Stück?
Also wir sind jetzt im Moment gerade an Albert E.
Albert E.
Albert E., das ist eine Uraufführung, eine Oper, die hat im Juni Premiere.
Ah, okay. Haben wir in dieser Saison noch Premieren? Ich dachte, es ist schon ziemlich...
Ja. Ach, doch,
okay,
schon.
Doch, gut. Ja. Albert E., Albert Einstein.
Ja, genau.
Okay.
Mhm.
Dann,
gespannt.
Ja. Gibst du in der kommenden Aufführung, gibt es in der kommenden Saison, will ich sagen, eine Aufführung, auf die du dich als Gewandmeisterin jetzt schon besonders freust? Also quasi...
Also ich freue mich jetzt erstmal auf Traviata, das ist die Eröffnungs Opernpremiere, da freue ich mich sehr drauf.
Auch von der Arbeit her?
Ja.
Ja, das hatte ich jetzt auch so ein bisschen gemeint.
Ja, ich glaube, das wird ganz spannend.
Und welche Trendfarbe empfiehlst du für die kommende Spielsaison mit dem Titel Schaffet? Blau?
Ja, warum nicht?
Alle im blauen Anton. Ciao.
Ja?
Du bist als Solistin demnächst Open Air zu erleben.
Ja.
Im Glacis, glaube ich.
Glacis-Konzert,
müsste
ich so singen, genau.
Okay. Was erwartet den geneigten Hörer dort?
Also,
ist das ein Liederabend oder?
Nein, Liederabend ist am 25. Mai im Theaterfoyer. Und für Klassikkonzert habe ich einfach, also was man in Klassikpark, das ist immer leicht singen zu hören und es auch nicht so anstrengend ist. Das habe ich gedacht, so Habanera, diese Arie von Carmen.
Ah, wäre eigentlich okay. Schön. Also so ein bisschen auch so bekannt.
Genau.
Wann ist das, weißt du es?
Klassikkonzert, meinst du?
Ja?
Also wir haben eine, ist die 22. vormittags um 11 Uhr. Und im Klassikpark ist 25. Okay. Juni, also abends 19 Uhr.
Und dann hast du noch deinen Liederabend?
Genau, und es kommt in zwei Wochen, das ist 25. Mai, abends 19.30 Uhr im Theaterfoyer.
Ah ja, genau. Im Foyer macht ihr das.
Genau.
Und welche Komponisten trägst du vor?
Also ich fange mit Schuberter Lieder an, so 5 Stück und singe. Eines ganz bekannt von denen ist die Erlkönig. Also ich meine, dieses Stück singen wirklich meistens kein Mezzo, aber ich möchte einfach mal probieren.
Du willst jetzt auch mal den Erlkönig
singen. So Kraft geben und Liszt-Lieder auch und Wesendonck-Lieder von Wagner. Und in den Schluss möchte ich so mit Turina, spanische Lieder, passt so mit Zeit gut und so, als mein Schluss für meinen Liederabend.
Man darf gespannt sein?
Ja, klar.
Okay. Damit sind wir am Ende der heutigen Plattform angekommen. Zu Gast waren zwei bezaubernde Damen aus dem Theater Ulm, nämlich Barbara Marquardt und Ciao Schieß. Sie?
Sie?
Ich beiß mir immer wieder die egal. Die nächste Plattform rund ums Theater, die gibt es dann in 4 Wochen. Am Mikro für FreeFM war Rainer Markus Walter. Und ich sage tschüss, ihr beiden. Sagt auch nochmal tschüss zu unseren Hörern.
Tschüss.
Auf bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.